In der heutigen Episode Diversify, der Private Market Podcast, sprechen Robin und ich über den neuesten Zukauf von Partners Group, der jetzt auch im Fund zu finden ist, den es über Now zu erwerben gibt. Und wir sprechen über das große Thema Search Funds. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Heute wieder live und in Farbe mit dabei. Robin, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich, Hendrik. Freue mich, mit dir wieder einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Lage?
Tipptopp, gutes Wetter. Finally, nehmen wir heute auf in Berlin. Sonnenschein, jetzt schon der dritte Tag in Folge. Ich finde, ja, da steht man leichter auf. Morgens kommt man da gut zum Sport.
Alles ist bestens. Ganz untypisch für Berlin, aber sehr, sehr gut.
Vorab, das Wetter meinst du?
Richtig. Na gut. Auch deine Laune.
Dass sie gut ist?
Ja, ja, das hilft.
Schon immer gute Laune. Hilft.
Vorab unser Disclaimer. Dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Reden wir über Partners Group. Und zwar im Speziellen über den Partners Group Fund, der auch über uns bei Now ab 1.000 Euro investierbar ist. Und zwar ist ein neuer Deal im Fund, und zwar Darwin Box.
Hattest du die davor gekannt, Darwin Box?
Ehrlicherweise nicht. Und also weiß ich nicht, hast du sie gekannt?
Nee, also wir haben, ich sag mal kurz, was es ist. Also es ist ein HR-Tool. Ja. Wir nutzen also bei uns in der Company Personio, bin ich auch sehr happy. Aber Darwin Box ist wohl so ein sehr, sehr, also eine sehr, sehr starke, wohl die beste AI, ja, enablete globale HR-Technologie-Plattform. Und wird auch genutzt von großen Companies, also Starbucks, Nivea, WeWork, T-Systems, also wirklich riesengroße Companies, die Lösung nutzen. Und da ist Partners Group eingestiegen.
Da ist Partners Group eingestiegen. Partners Group ist nicht alleine eingestiegen, kommen wir gleich drauf, wer es ist. Vielleicht noch ganz kurz, Darwin Box, also rein von der Bewertung her auch, es ist ein Unicorn, also wir reden jetzt hier von keiner kleinen Bude.
Keine Pommesbude.
Keine Pommesbude, tatsächlich founded in Indien, und zwar 2015. Und Partners Group ist zusammen eingestiegen mit niemand Geringeren als KKR.
Da gibt es übrigens vielleicht einen Einschub, haben wir nicht vorbesprochen. Indien ist auch spannend, da sieht man gerade auch. Also wir haben jetzt über Globalisierung gesprochen und dass der Trump da überall rumspringt. Aber du siehst jetzt auch so, die Verbindung Indien-China war ja sehr, sehr eng. Mhm. Aber da sieht man jetzt auch so einen Rückzug. Jetzt zum Beispiel eine Softbank oder sowas, die hat jetzt auch wieder Beteiligung abgestoßen von indischen Companies. Sind auch viele chinesische Investoren rausgegangen. Und da siehst du eher wieder, Indien hat sehr, sehr viel Innovationskraft, aber das hat eher wieder, ja, so local investierst. Bei Softbank, da können wir auch mal drüber sprechen, finde ich auch krass, die Strategie.
Ja. Wobei generell Indien, da haben Paul und ich glaube vor ein, zwei Wochen, vielleicht auch Monaten drüber gesprochen, dass so Richtung IPO Fieber in Indien da auch ähnlich quasi angeheizt wurde und dass da auch einiges in den Pipeline steht.
Gut, die Bewertungen waren ja brutal hoch. Die waren brutal hoch, kamen dann ordentlich wieder runter. Und Indien ist schon hot, also wachsen extrem, die Volkswirtschaft, das ist wirklich ein spannender Markt.
Absolut, kurzer Indien-Einschub.
Und jetzt geht's weiter mit Darwin Box.
Jetzt geht's weiter mit Darwin Box. Und zwar ist Partners Group zusammen mit KKR eingestiegen, und zwar für 140 Millionen US-Dollar quasi ein Fundraising mit beteiligt mit Darwin Box.
Und jetzt vielleicht was macht den Deal besonders? Mhm. Ich finde, es zeigt ganz schön so den Private Equity Approach. Man hat ja immer noch, damit haben wir leider recht häufig zu kämpfen, deswegen gibt es diese Woche, also 15. Mai, das war dann in der Historie, wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, haben wir auch wieder einen Podcast zum Thema, nicht ein Podcast, ein Webinar. Live-Talk, genau, Live-Talk. Cooles Format, finde ich. Zum Thema Private-Equity-Mythen haben wir auch im Podcast mal drüber gesprochen. Weil viele denken ja, Private-Equity ist Heuschrecke. Da kaufst du irgendwie ein Unternehmen und machst es kaputt. Jetzt in dem Fall, ganz schön, also Partners Group, Fonds mit Sitz in der Schweiz, über 150 Milliarden verwaltete Assets.
Ja.
Und also sehr super Partner von uns. Auch eine tolle Fondsstruktur, wie ich finde. Und somit der Erfinder von Evergreen-Strukturen, also Funds, Private Equity Fonds, wo man rein kann und auch wieder raus unter gewissen Voraussetzungen.
Ja.
Gemeinsam mit KKR, ist jetzt auch kein Unbekannter, also auch eine
eine
globale Private Equity Größe. Und hier sieht man, die beide investieren gemeinsam 140 Millionen Euro in ein Unternehmen, das wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte ist. Ich meine, die gibt's, ich glaube, 2015 gegründet, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe.
Ich glaub, richtig, 2015. Was vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, auch wenn es so ein bisschen jetzt nach Werbeblock klingt, also Partners Group und KKR investieren in dieses Unternehmen, und man kann man kann in diesen Deal rein investieren.
Genau, also indirekt also ist
ja,
man quasi da
was ja einfach vor nicht möglich war, dass so ein Deal, der so eine, der diese großen Player sozusagen sich aufteilen, dass der jetzt auch für du als Privatanleger da quasi rein investieren kannst. Das ist an der Stelle einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass das halt möglich ist und dass die Deals, die halt von den großen Firmen geschlossen werden, verfügbar sind.
Ja, da sieht man halt auch die faire Dealflow-Aufteilung. Also ja. Das, was mir so super wichtig ist, dass du halt, egal bei welcher, ob es ein Retail-Fonds ist, ob es ein Profi-Fonds ist, dass halt jeder mit anteilig beteiligt wird. Klar, wenn du jetzt davon ausgehst, KKR und Partners Group haben Hacke, jeder die Hälfte, müsst jetzt 70 Millionen. Ist jetzt nicht so, dass die 70 Millionen in dem Fund sind, den es bei uns gibt, aber die werden halt anteilig anhand vom Fondsvolumen auf die verschiedenen Strategien aufgeteilt. Okay. Also das ist ein guter Punkt, finde ich ganz gut. Und jetzt nochmal zu meiner Heuschrecke. Das ist halt eben nicht so, 2015 gegründet, eine riesen Erfolgsgeschichte, mittlerweile über 1000 Unternehmen als Kunden und die haben, jetzt wird es zur Pommesbude, die haben keine Pommesbuden als Kunden, also ja. Darwin Box, das sind wirklich die großen Größen, also T-Systems, Nivea etc., Starbucks, da eine riesen Kundenbasis, wachsen extrem und diese 140 Millionen, also die Investments finden ja nicht statt, einfach nur um auszucashen, also in dem Fall, das Unternehmen soll ja weiterentwickelt werden und die haben da zwei große Themen, das heißt, es ist ein sehr profitabel weiß ich gar nicht, aber ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, das auf einem sehr, sehr starken Wachstumskurs ist, technologisch führend ist mit der Lösung. Und da rein wird investiert, also gerade klassische Growth-Phase, einfach nur um diese hochmoderne KI, die genutzt wird und die halt einfach das Leben einfacher macht für jeden Human Resources-Mitarbeiter oder auch für jeden Mitarbeiter, der irgendwie so ein HR-Tool nutzen muss, dass er irgendwie vereinfachte Gehaltsabrechnungen machen kann. Und das ist halt ein Riesen-Pain. Also das ist auch so aus Unternehmersicht. Das ist ein Riesen-Pain. Das heißt, da wird rein investiert in Innovation, einfach um den Burggraben von Darwin Box noch zu erweitern und zum anderen, um einfach das Unternehmen, das schon sehr, sehr stark ist, im Heimatmarkt, also jetzt in Indien, aber um da einfach weiter zu expandieren, noch Richtung Nahe Osten, Europa, Asia Pacific, auch Nordamerika, jetzt in den USA anzugreifen. Das heißt, die Idee ist, zu investieren, die These dahinter, ich habe schon noch nicht den Marktführer, aber ich habe ein Unternehmen mit sau viel Potenzial, wo ich dran glaube, da wird Geld reingesteckt, da wird Kapazität reingesteckt, einfach, dass das Unternehmen noch erfolgreicher wird. Und es ist halt nicht Heuschrecke, sondern es ist eher Unternehmertum und Unternehmen, gute Unternehmen besser zu machen. Das ist so der Private Equity Approach.
Exakt, ich glaube, das ist einfach ein Musterbeispiel tatsächlich dafür. Und wie du es gerade richtig angesprochen hast, vor allem halt auch sowas, ne, den nächsten Step zu machen mit der Investition, mit dem Geld, was halt reingegeben wird, vor allem Richtung Expansion und du hast es auch angesprochen, auch Richtung Europa.
Ich meine, es gibt Personio, mal schauen, ob wir es noch weiternehmen.
Ja, genau, also es gibt natürlich mit Personio ein großes deutsches HR-Tool.
Unicorn auch
und ist natürlich dann immer schwierig, wenn dann halt ein PE-backed, also eine PE-unterstützte Firma auf einmal in den Markt dringt. Also ein
Turbolader.
Den Turbolader sozusagen mit dabei. Aber ja, sehr, sehr spannend und an der Stelle auch nochmal gesagt, ist über den Private Equity Partners Group Fund, den man bei Now investieren kann. Kann man sich an dem Unternehmen beteiligen?
Weil das hätten Hendrik und ich mal besprochen, dass wir vielleicht auch, wenn es Veränderungen gibt im Portfolio, brand new heute, wurde das übrigens announced, jetzt auch die positive Performance jetzt vom März war es, announced wurde vom Fund. Wir nehmen das mal auf, dass wir auch ein bisschen Transparenz bieten, was denn eigentlich die Partner von uns in ihren Fonds machen, was für Unternehmen die investieren.
Richtig, genau. Du hast es gesagt, die Performance für März 2025 wird veröffentlicht, es waren 1,1%. Der Fonds sozusagen gestiegen ist im Kurswert, also im Net Asset Value, NAV abgekürzt. Und über 12 Monate war es.
Gut beschrieben.
Auch nicht so schlecht.
Stimmt. Größer 20.
Ist größer 20% in den letzten 12 Monaten.
Das wolltest du noch unterbringen, ne?
Das definitiv. Also, ohne das jetzt direkt in den Kontext setzen zu wollen, aber man kann ja mal schauen, wie der MSCI World in den letzten 12 Monaten abgeschnitten hat. Vor allem Anfang diesen Jahres war das.
Also März bis März. Oder wie auch andere Private Equity Fonds, die.
Richtig, genau. Darum geht's ja auch immer zu schauen. Private Equity ist ja auch nicht gleich Private Equity, so wie jeder ETF auch nicht gleich jeder ETF ist. Gibt es da auch Unterschiede, vor allem im Manager, der diese Deals letztendlich unter Dach und Fach bringt.
Ja, was halt sehr wichtig ist. Also bei der Strategie deutlich wichtiger als beim ETF ist ja gar nicht wichtig. Aber
und natürlich, man merkt, also ich finde es unfassbar spannend, einfach dann auch einen Asset Manager zu haben, der einfach so transparent ist und auch einfach die Investoren da mitnimmt, wo rein investiert wird, was passiert, welche Änderungen es gibt und das einfach auch in einem guten Zyklus reportet.
Monatlich.
Robin, Kommen wir zum dritten Themenblock. Ich glaube, wir mussten es nehmen. LinkedIn war voll und
ich wurde 3-4 Mal gefragt.
Meine Freundin hat mich auch am Wochenende angesprochen und meinte, selbst bei mir, was ist denn ein sogenannter Search Fund? Ich so, ja, hier so und so. Aber erklärst du doch mal. Also Search Funds war das Thema in den letzten, keine Ahnung, 7 bis 14 Tage auf LinkedIn. Was genau ist es? Wo kommt's her? Worum geht's, Robin?
Sehr gerne. Ich finde es super spannend. Ich habe mich da historisch auch nicht so sehr damit beschäftigt. Ich habe witzigerweise einen Gründer eines Search Funds in der Schweiz kennengelernt, als ich da im Skigebiet war. Deswegen habe ich mich da, man kennt's, in Verbier. Aber es war echt super, ihn kennenzulernen und auch dort auf jeden Fall auch länger drüber gesprochen, weil ich finde den Ansatz spannend. Letzten Endes, was ist ein Search Fund? Das Konzept gibt schon relativ lang, kommt ursprünglich, von Harvard oder Stanford, Harvard ist es, seit ungefähr 30 Jahren. Und da hat man gesehen, wenn ich jetzt bei Harvard studiere, bin ich ja eher clever. Eher ein cleverer Studierender oder eine clevere Studierende.
Vermutlich.
Und
wenn du abschließt.
Genau. Und hab dann als Absolvent oder kurz vor Absolvent, habe ich dann ja Ambitionen meistens. Und da kannst du halt sagen, ich gehe jetzt irgendwie in die Beratung, Investment Banking, Private Equity, whatever, mach da Karriere und ja, also in irgendeine Richtung. Manche sagen aber auch, ich gründe jetzt ein Startup. Das heißt, der Weg jetzt irgendwie, den ich gegangen bin, irgendwie, also ein bisschen mit Umweg, aber auch irgendwann gegründet, kann man machen. Aber die haben gesehen, es gibt sehr, sehr viele, also ein Harvard-Prof, der so gestartet hat. Es gibt sehr, sehr viele so junge, clevere Absolventen, die gerne Unternehmer werden möchten. Aber da brauchst du halt noch eine Idee. Du brauchst ja erstmal ein Problem, das du löst, um ein Startup zu gründen. Und hat er gesagt, so Zitat fast schon, dass der direkteste Weg, ein Unternehmen zu besitzen und zu managen, ist ein Search Fund. Weil der hat dann gesehen, okay, du brauchst erstmal, das sind so verschiedene Schritte. Im ersten Schritt ist der Absolvent, ist der sogenannte Searcher. Das heißt, der Hendrik ist jetzt fertig mit der Uni, Makromedia, Bombe im Marketing, weiß aber nicht so richtig, was er machen will. Agency hat er keine Lust, bei Fintech arbeiten auch nicht so cool, wäre gern Unternehmer. Und dann, das ist der Searcher, der Hendrik, hat ein super gutes Skillset, das waren die Studierenden von Harvard und die haben dann Funds geraised. Das heißt, die haben dann geschaut, okay, gibt es irgendwelche, die mich supporten, zwar früher aus dem Harvard-Netzwerk, so Alumni und alles mögliche, die dann Geld investiert haben und dann wurde ein Unternehmen gesucht, das passt. Du machst quasi so ein Matchmaking, Skillset von diesem Absolventen oder der Absolventin, dann hat man Geld und dann übernimmt man ein Unternehmen. Und warum sind denn Search Funds so super spannend? Weil du hast so viele Nachfolgethematiken. Also unfassbar krass.
Einmal ganz kurz, um den Prozess einmal ganz kurz runterzubrechen. Also jemand geht hin, sucht sich sozusagen einen Geldgeber, geht zu einem Unternehmen und sagt, okay, was eine Nachfolgethematik hat oder was zum Verkauf steht in einem Unternehmen und sagt, okay, ich würde das gern übernehmen mit dem Investor im Rücken und gehe dann direkt in die Geschäftsführung. Das ist quasi dieses
der Prozess. Search Fund,
genau.
Konzept, also, der Prozess. Also so früher klassisch war es jetzt ein Searcher, der hat irgendwie Gelder aufgenommen, also vom Prozess, sucht dann ein Unternehmen und geht dann in die Führung, hat eine kleine Beteiligung an dem Unternehmen oder auch mal eine größere und dann die Geldgeber haben auch eine. Und jetzt so klassisches Search Fund, wie es heute aussieht, das ist so die Entstehungsgeschichte. Also Absolventen, die gerne Unternehmer werden möchten, keine Idee haben, was zu gründen, übernehmen Unternehmen, also junge Unternehmer, übernehmen ein Unternehmen, das eine Nachfolgethematik hat mit externen finanziellen Mitteln. Die aktuelle Struktur ist, das ist auch der, den ich kennenlernte, da hast du halt einen Fonds, der sagt, okay, ich sammle Geld ein, ich habe Zugang zu einem geilen Netzwerk, zu vielen Universitäten, das ist nicht immer so spitz, das ist jetzt von europäischen Markt, weil da gibt es noch nicht so doll, also ich meine gar nicht.
Ja.
Da sagst du, okay, ich habe jetzt einen Rahmen, ich sammle Gelder ein, ich raise jetzt, weiß nicht, 30, 40 Millionen und habe ich Zugang zu einmal Unternehmen, die sich bei mir bewerben in der Nachfolgethematik und ich habe halt ein Netzwerk von Absolventen. Oder auch Leute, die schon ein bisschen Berufserfahrung haben, die gerne Unternehmer werden möchten. Dann machen wir letzten Endes das Matchmaking. Du hast einen Searcher, also jemand, der gerne ein Unternehmen übernehmen möchte, aber keine Kohle hat. Und dann hast du jemand, der sucht Nachfolger. Und das heißt, es werden relativ junge, ambitionierte, clevere Menschen mit Kapital ausgestattet über diese Fondsstrukturen, um Unternehmen mit einer Nachfolgethematik zu übernehmen.
Genau. Das, so sieht's aus. Was ich mich tatsächlich dann auch in der Recherche oder was ich mir dann durchgelesen habe, auch gefragt habe, es ist, würdest du es als Teil von Private Equity sehen?
Ja, schon.
Schon. Aber dann denke ich mir, okay, also jemand möchte seine Nachfolgethematik irgendwie regeln, da kommt jemand rein und die Funds, die wollen ja auch irgendwann irgendwas sehen. Die müssen ja dann auch irgendwann ausbezahlt werden, wie auch immer, und es muss ja dann irgendwas passieren.
Management Buyout.
Management-Buyout.
Also als Beispiel, ja.
Oder die Company wird wieder verkauft oder.
Genau. Also so typisch, klar, der Fund möchte einen Return sehen. Ja. Also zum einen, ist gut auch unterschiedlich, wie die Strategie ist. Mhm. Ich würde es auch so als Unterkategorie, also je nach Größe, ist ja eher fast schon Venture Capital. Also als Unterform von PE, weil es ein Ticken riskanter ist, also klassische Growth und Buyout.
Ja, aber du investierst ja meistens nicht in irgendwie Venture Cases, oder?
Gut, Ventures, also nur Risiko behaftet, schon eine frühere Phase. Also du vergleichst halt mit der früheren Phase, weil das ist. Klar, das Unternehmen kann es lang geben, aber es ist trotzdem, du hast ja keine Ahnung. Also das ist ein jüngerer, jemand, der Uni gemacht hat.
Genau, derjenige ist der Venture Case, aber das Unternehmen, wo es ja reingeht, ist ja
irgendwie. Nee, im Zweifel ist es irgendwie ein Schraubenproduzent aus dem Schwabenland oder sowas.
Ja.
Oder es hat
weil es da ganz viele gibt.
ja, ganz viele. also im Zweifel ist es sowas. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht Schwebel, weil ich Schwabenland gesagt habe.
Ja.
Aber das Unternehmen, das ist etabliert, das im Zweifel läuft auch gar nicht mehr so geil, weil es ja eine Nachfolgethematik ist. Die nächste Generation hat keine Lust und der 80-jährige Gründer auch nicht.
Ja.
Aber das ist vom
Risiko ganz Gehalt viel. Ticken davon höher. Davon hast du ja extrem.
Das hatten wir bei der Uni Credit früher auch, so Nachfolge, hatten wir so viele Situationen. Und das schließt die Lücke idealerweise, weil es gibt viele, die wollen unternehmerisch tätig werden, wollen nichts gründen. Und da ist es halt quasi das Matchmaking. Wie kann das passieren? Es kann ein kleines Unternehmen sein, das irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Umsatz macht. Kleines Unternehmen, das wird dann optimiert.
Ja.
Und du versuchst nachhaltig Wert zu steigern. Und dann kannst du entweder sagt dann der supported wurde durch den Search Fund, der Searcher, hey, ich möchte es jetzt rauskaufen.
Ja.
Dann gibt es ein Verkäuferdarlehen vielleicht von dem Fund. Dann gibt es irgendwie noch ein bisschen Fremdkapital. Also kauft sich das Management ein. Oder du verkaufst es halt, weil da gibt es, also gerade in dem Segment, ich finde ja aktuell so super large Buyouts schwierig vom Exit, aber gerade so Small Cap Deals, da hast du so viele Exit-Kanäle, weil dann kaufst du zum Beispiel, du könntest ja theoretisch auch als Search Fund fokussierst du dich auf Schraubenhersteller und da suchst du halt 15, 20 super smarte Leute, dann kaufst du 15, 20 Schraubenhersteller. Und dann verkaufst du die weiter an irgendeine andere an so eine Growth-Strategie von dir. Das heißt, dann ein Exit an dich selber und dann baust du das nochmal weiter oder so. Also es würde auch gehen.
Ja, und konsolidierst alles zusammen und hast dann
so richtig Private Equity at its best.
Private Equity durchgespielt.
Wobei da gibt's halt, also gerade in dem Segment ist es halt auch noch einfacher, Exits zu finden. Und da ist halt so ein Riesenthema. Der deutsche Mittelstand so als Rückgrat, ne?
Ja,
da gibt es so viele Opportunitäten. Ne? Und ich finde es sehr spannend.
Unfassbar spannend. Und ich glaube, also auch das, ich denke auch die ganze Zeit, während du redest, auch gerade nochmal nach, wo man es hineinklassifizieren kann, weil du ja wirklich irgendwie so einen zweigeteilten Deal hast. Du investierst in keinen Venture Case, aber derjenige, in den du investierst.
Ist ein Venture. Du suchst halt irgendwie sehr, sehr kompetente, patente Menschen, die das machen. Aber letztendlich, du kaufst ein etabliertes Unternehmen, aber ein Small Cap meist.
Ja. Also ich meine, ich frage mich so, wie ist das Risiko liegt dann ja einzig und allein in der Person, weil du prüfst ja dann vorher, was ist für ein Unternehmen, positives EBITDA,
üblicherweise so die Dings. Also wo es herkam, also jetzt gerade bei Harvard und auch Stanford, da hat es halt ein Netzwerk von Leuten, die haben das schon supported. Also das heißt, da kommt jetzt nicht einer, gerade Uni fertig, irgendwie 23, voll motiviert, hey du hast jetzt 50 Mitarbeiter und verkaufst jetzt Schrauben.
Ja.
Sondern da gab es halt auch so ich würde es fast Mentorenrollen, würde ich es fast nennen, also in Form von einem Beirat, das halt auch geholfen wird. Also ähnlich eigentlich wie VC, das heißt, du positionierst jemanden, weil jetzt bei mir, ich habe ja auch jetzt noch nie ein Fintech aufgebaut.
Also
VC, und da VC, haben wir auch einen Beirat. VC
für Personen.
Wenn man so möchte. Du
für Talente.
Halt, ein VC. Ja,
Talent,
genau.
VC.
Ja, eigentlich schon. Talent VC, du hast ja auch einen Beirat, aber es ist jetzt kein neues Geschäft, sondern etabliertes, das übernommen wird von jemandem, der das noch nie gemacht hat, aber einen guten Beirat hat.
Er ist unfassbar spannend, vor allem, also es kommt jetzt langsam auf, natürlich, Ursprung natürlich wieder in Amerika, aber wie siehst du es? Wir haben es gerade angerissen, du hast gesagt, vor allem auch für Schwabenländle, also es ist ein krasser Case, auch für Deutschland.
Ich finde es richtig spannend. Ich bin nur gespannt, wie offen, also das kenne ich so aus meiner Bankhistorie noch, wie offen denn der kleine Mittelständler ist, an so jemanden zu verkaufen. Oft ist ja, möchte man ja nicht an Finanzinvestoren verkaufen. Ich glaube, das ist von der Übersetzungsarbeit einfacher, weil da kommt halt jemand und es ist kein klassischer Finanzinvestor in dem Sinne. Wenn dann, keine Ahnung, auf der Schwäbischen Alb KKR mit dem Helikopter kommt, das ist dann was anderes. Wenn jetzt halt wirklich so jemand sagt, ja guck mal, Uni-Absolvent, dann sind da noch zwei, drei aus der Industrie, die haben Industrieexpertise und wollen das jetzt nicht alles zerschlagen, weil das glaube ich, das sieht nicht so arg nach Heuschrecke aus.
Ja, richtig, genau.
Und da ist auch so ein Purpose irgendwie dahinter.
ist viel, sehr viel, so sehr viel damit Framing.
So ein bisschen sympathischer. Ich glaube, das könnte schon funktionieren und es könnte auch ein großes Problem lösen.
Es könnte enorm ein großes Problem lösen. Ich glaube, es steht und fällt alles dann damit, wie dann halt ihre Fun, wie halt die Fans dann das, die Kohle wieder zurückhaben wollen. Wenn halt wirklich irgendwie da langfristig das angelegt ist, dann haben sie sicherlich auch auf Verkäuferebene haben sie ein besseres Gefühl.
Du kaufst, als, gut, das ist ja auch bei jedem Private Equity, das ist bei Immobilien so, das ist bei Private Equity so, so im Einkauf liegt ja auch oft der Gewinn. Und früher war es ja einfacher, irgendwie einfach nur mit der Multiple Arbitrage, kaufst du und dann irgendwie Zinsen, alles voll gehebelt und passt schon.
Ja.
Bei dem Zinsniveau wird es schwieriger und hier ist es halt auch der Fall, du hast ja wirklich viele Notsituationen. Du siehst ja gerade so bei kleinen Small Caps, die hat da kriegst du keinen externen Manager, da wollen die Leute einfach nur raus, die wollen jetzt mal abschließen, die Kinder wollen da nicht einsteigen. Das heißt, du hast ja relativ günstige Buy-ins, das heißt, der Multiple ist günstiger. Das heißt, du kannst, glaube ich, ganz gut returnen, also aus Funds sich ganz gut returnen, auch wenn es jetzt kein so Riesen-Case ist, sodass du, glaube ich, schon ganz gute Funds, also ganz gute Fund-Returns erzielen kannst.
Ja, ich glaube, ich merke gerade auch, also super, super spannende Diskussion, Entschuldigung an alle, die jetzt gerade bei den ganzen Fachbegriffen irgendwie ausgestiegen sind. Vielleicht müssen wir das auch nochmal noch übersetzen.
Es gibt bald ein Glossar.
Gibt bald ein Glossar mit Fund Returns und Multiples und
wie ist denn alles? Der Multiplikator auf die Erträge, weil meistens ja, wenn man sich so vorstellt, der als 80-jährige Unternehmer, der hat nicht mehr so Lust. Das heißt, da wird jetzt nicht bis auf den letzten Cent alles optimiert und die Prozesse sind jetzt vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, die Erträge sind zum einen nicht so hoch wie bei einem sehr, sehr effizient gestalteten Unternehmen. Und dann gibt es sogenannte Multiples, Multiplikatoren, die angewendet werden auf diese Erträge. Ja, zum Beispiel, ich habe 100.000 Ergebnis und dann hast du ein Multiple von 5. Das heißt, ich habe dann 500.000 Euro Kaufpreis.
Ja.
Und die sind halt eher, wenn es ein Unternehmen ist, das stark wächst, das stark wächst und sehr dynamisch ist, dann sind die natürlich höher.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ey, super spannend. Super spannend. Und ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und vielleicht kommt das Thema, ich denke mal, dass das Thema hoffentlich genutzt wird, auch weiter.
Wird, glaube ich, mehr kommen. Ist gerade mehr. Ich habe jetzt auch noch von einem anderen Team gehört, wo das gerade starten.
Mhm.
Ich glaube, da kommt jetzt auch schon einiges hier.
Ja, super spannend. Super spannend. In diesem Sinne sind wir auch durch mit der Podcast-Folge.
Mit dem Fachchinesisch.
Mit dem Fachchinesisch und auch mit diesem Podcast für diese Woche. Wenn Fragen aufkommen, sei es zur aktuellen Lage, zur Einschätzung von Robin, zu Search Funds oder auch zum Partners Group Fonds, schreibt uns gerne direkt hello@investnow.com oder slidet in unsere DMs bei LinkedIn. Alles in den Shownotes. Robin, vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht. Danke, Hendrik.
Alles Gute, gerne abonnieren, liken und danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bis bald.
Ciao.